NDR Info. Themen des Tages.
Das ist ein guter Tag, auf den wir jetzt schauen. Ein guter Tag für Deutschland, so hat es zumindest der Bundeskanzler Friedrich Merz heute Morgen formuliert. Die Spitzen der schwarz-roten Koalition haben die Einzelheiten ihres großen Reformpaketes vorgestellt. Mehr als 30 Punkte. Von Steuerentlastung über Arbeitsmarktreform bis hin zur Rente. Darauf schauen wir ausführlich. Außerdem massive russische Angriffe auf die Ukraine, vor allem auf die Hauptstadt Kiew mit mehreren Toten. Russland spricht selbst von Vergeltung für ukrainische Angriffe der letzten Wochen und will weiter Raketen und Drohnen schicken. Und nach dem WM-Aus beim DFB-Team prasselt auf Julian Nagelsmann aus allen Richtungen Kritik ein, auch aus der Mannschaft selbst. Der Bundestrainer soll Bedenkzeit für einen freiwilligen Rücktritt erhalten haben. Das sind die Themen des Tages. Heute ist der 2. Juli. Ich bin Nina Zimmermann, einen schönen guten Abend. Es ist also wirklich vollbracht. Nach monatelangen Ringen haben sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition auf ein Reformpaket mit über 30 Maßnahmen verständigt. Allein, dass Schwarz-Rot sich geeinigt hat, ist nach diesem langen Hin und Her bestimmt auch schon eine Nachricht. Konkret geht es, ich habe es gesagt, um Steuern, um den Arbeitsmarkt, um Gesundheit und auch um Impulse für die Wirtschaft. Die Reaktion kam prompt. Für die einen ist es ein wichtiges Signal der Handlungsfähigkeit. Für andere ist das alles zu klein, zu hart oder an der falschen Stelle angesetzt. Nicole Markwald fasst den Tag zusammen.
So klingt ein zufriedener Bundeskanzler.
Wir haben ein ganzes Bündel von insgesamt über 30 Maßnahmen aus den Bereichen Wettbewerb, Sozialpolitik, Arbeitsmarkt und Bürokratie, Rückbau beschlossen.
Zufrieden wirken auch die Parteivorsitzenden von SPD und CSU. Die rot-schwarze Koalition hat sich viel vorgenommen. Zum Beispiel unter Punkt 2, eine milliardenschwere Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen. Finanzminister Lars Klingbeil, SPD, erklärt:
Das, was wir heute sagen können, ist, dass wir in der Kassenwirksamkeit, wenn sie denn voll erreicht ist im Jahr 2028, dass wir dann auf bis zu 600 Euro Entlastung für eine Familie mit zwei erwerbstätigen Eltern kommen werden.
Dafür soll die Reichensteuer erhöht werden. Der Grundfreibetrag soll im Zuge der geplanten Steuerreform steigen, also der Teil des Einkommens, der nicht besteuert wird, wie auch das Kindergeld und der Arbeitnehmerpauschbetrag. Die Grünen zeigen sich wenig beeindruckt. Parteichefin Franziska Brandner:
Es ist ein Sammelsurium ohne Ganzes, in weiten Teilen eine Mogelpackung und auf jeden Fall nicht auf der Höhe der Herausforderung.
Rainer Holznagel vom Bund der Steuerzahler spricht von einer großen Koalition und kleinen Plänen.
Wir haben keine Entlastung. Das wäre wirklich ein Hohn, diese Maßnahmen als Entlastung zu bezeichnen. Es ist mehr Pflicht als Kür und hier hat aber die Regierung noch alle Chancen. Das Parlament muss eingebunden werden, der Bundesrat. Da ist vielleicht noch viel offen.
Für viel Diskussionsstoff sorgt auch Punkt 11 im Reformpaket. Die telefonische Krankschreibung soll abgeschafft werden. Dazu Friedrich Merz:
Das ist eine harte Entscheidung, das wissen wir. Aber wir können uns diesen Wettbewerbsnachteil durch lange Abwesenheiten in den Unternehmen nicht länger leisten.
Ein ärztliches Attest schon am ersten Tag. Praxen befürchten Überlastung, längere Wartezeiten und mehr statt weniger Bürokratie. Der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung spricht von einer Zumutung, die an Unverschämtheit grenzt. Aber der Bundeskanzler betont, Ausnahmen von dieser Regel sind möglich durch einzelvertragliche Vereinbarungen, Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge. Viel Raum nimmt auch das Thema Bürokratierückbau ein. Punkte 25 bis 34. CSU-Chef Markus Söder mit einem Ausschnitt:
Dokupflichten werden massiv abgeschafft. Alles, was national abschaffbar ist, nehmen wir in die Hand. Genauso die Betriebsbeauftragtenpflicht, was viele Mittelständler genervt hat, wird fallen.
Tanja Gönner vom Bundesverband der deutschen Industrie nennt diese Vorschläge mutig.
Das kann wirklich ein wichtiges Signal in die Wirtschaft hinein sein. Aber es ist wichtig, das wird dort von den Ankündigungen in die konkrete Umsetzung kommen.
Trotzdem vermisst Gönner im Reformpaket einen kraftvollen Wachstumsimpuls. Deutschland wieder flott kriegen. So formulierte der Bundeskanzler das Ziel des Reformpakets. Der Härtetest folgt jetzt im Parlament, bevor die Maßnahmen ab Januar gelten sollen.
Nicole Markwald mit ersten Reaktionen auf die Reformvorhaben der Bundesregierung. Und wir haben gehört, die fallen sehr gemischt aus. Leichtes Lob für den angekündigten Bürokratieabbau auch von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die Grünen sprechen von einem Misstrauensvotum allgemein gegenüber uns Bürgern. Die IG Metall bewertet das Reformpaket der Bundesregierung als eine bunte Tüte Süßes und Saures. Hausärzte sind wütend. Also schon einige Kröten dabei. auch für den stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, für Matthias Mittelberg. Er hatte im Vorfeld des Koalitionsausschusses nämlich für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit sich immer wieder stark gemacht. Also weg vom eher starren 8-Stunden-Tag hin zu mehr Spielraum für Unternehmer und Betriebe. Genau diese Flexibilisierung kommt jetzt aber vorerst nicht. Also habe ich ihn gefragt, warum nicht?
Ich glaube, das Thema ist noch nicht völlig vom Tisch, aber der entscheidende Punkt ist, wir haben ja, was das Thema Arbeitsmarkt angeht, schon mehr Flexibilisierung erreicht. Vor allen Dingen auch jetzt, was die sachgrundlosen Befristungen angeht. Mhm. Die sind jetzt möglich bis zu 4 Jahre. Im Moment ist es nur bis zu 2 Jahre. Und da kann man natürlich in Betrieben, die jetzt sagen, ich habe zusätzliche Aufträge, ich will in dem und dem Bereich neue Produkte entwickeln, ausprobieren, die haben jetzt die Möglichkeit, zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen, Arbeitsplätze zu schaffen, ohne dass sie zwingend dauerhaft daran gebunden sind. Und das macht die Betriebe flexibler und eröffnet gleichzeitig neue Chancen für neue Arbeitsplätze.
Und die Debatte um den 8-Stunden-Tag begegnet uns vielleicht später auch nochmal. Herr Mittelberg, die Koalition hat geliefert, in mehreren Seiten niedergeschrieben, in über 30 Punkten. Aber das heißt jetzt nicht, dass alle zufrieden sind. Den einen geht das Paket nicht weit genug, den anderen geht es zu weit. Gehen wir doch mal ein paar Punkte durch. Der Bund der Steuerzahler zum Beispiel nennt das Paket eine Enttäuschung. Knapp 10 Milliarden Euro Entlastung seien viel zu wenig. Warum reicht das aus, um den Wirtschaftsstandort wirklich voranzubringen?
Ja, das alleine reicht nicht aus und das ist auch jetzt nicht der Kernpunkt dieses Reformpakets. Da sind andere Punkte, haben ein deutlich höheres Gewicht. Bei den steuerlichen, auch ich selbst mir mehr vorgestellt, aber das haben wir eben nicht ganz geschafft.
10 Warum Milliarden eigentlich nicht? Sind,
weil man dann wahrscheinlich mehr hätte noch im Haushalt sparen müssen. Das ist aber für die Zukunft nicht ausgeschlossen. Den Weg sind wir jetzt angegangen, um den Haushalt für das nächste Jahr sicherzustellen. Also hier sind auch noch Türen offen, wo wir in Zukunft mehr Einsparungen im Haushalt noch leisten könnten, nach meiner Einschätzung. Und dann hätten wir auch mehr Möglichkeiten, noch steuerlich zu entlasten.
Genau, weil wenn man sich diese Rechnung anschaut, die die Koalitionsspitzen heute auch aufgemacht haben mit der 4-köpfigen Familie, 60.000 Euro versteuerndes Einkommen, das wäre dann eine Ersparnis von 600 Euro pro Jahr, klingt auch erstmal schön, sind aber de facto 50 Euro im Monat. Also das ist ja auch nicht so der Wurf, der das dann privat so anschiebt, oder?
Naja, die Bärbel Bas hatte angekündigt 500 Euro Nettoeinsparung, die haben wir jetzt sogar leicht übertroffen bei bestimmten Beteiligten, da sind wir deutlich drunter. Also ich will mich daran gar nicht festmachen. Aus meiner Sicht hätte es auch bei steuerlichen Entlastungen noch mehr sein können. Aber den Spielraum werden wir uns in den nächsten Jahren erarbeiten müssen.
Vielleicht greifen wir uns noch einen Punkt raus. Die Reichensteuer soll früher greifen. Da gab es im Vorfeld schon Warnungen auch aus dem Bereich der Industrie und im Handel. Familienunternehmen warnen, dass dadurch viele Personenunternehmen belastet und Investitionen auch gebremst werden könnten. Ist diese Gegenfinanzierung nicht auch ein Risiko für das eigengesetzte Ziel?
Also ich finde diese Gegenfinanzierung nicht unproblematisch, weil die Reichensteuer trifft ja nicht irgendwie nur, ich sag mal, irgendwelche reichen Faulpelze, die man sich jetzt vielleicht so vorstellt und die den ganzen Tag auf ihrem Geldsack sitzen und eine dicke Zigarre nuckeln. Das sind nicht die Gruppen, die betroffen sind, sondern die allermeisten, die betroffen sein werden von der Reichensteuer, sind Betriebe. Und diese Betriebe werden jetzt schon mehr belastet, aber sie werden auf der anderen Seite in diesem Gesamtpaket von Reformen belastet. Das betrifft etwa das Thema Krankschreibungen, das betrifft das Thema mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt, die Fristungen, die ausgedehnt werden, das betrifft die Sonn- und Feiertagszuschläge, das betrifft längere Öffnungszeiten für Bäckereien, Konditoreien. Also wir haben eine Menge Punkte drin, vor allen Dingen auch der ganze Abbau, der generelle Abbau bei Bürokratie, bei Berichtspflichten, wo wir die Unternehmen massiv entlasten werden. Und das, glaube ich, gleicht eine geringe Mehrbelastung für bestimmte Betriebe dann doch aus.
Man hört ja auch bei Ihnen, das eine oder andere hätten Sie sich anders gewünscht, aber man ist in der Koalition der Mitte, in der man ist. Was glauben Sie, wie das jetzt im Bundestag weitergeht mit dem einen oder anderen konkreten Gesetz? Man hat ja gemerkt, im Vorfeld ist viel ausverhandelt worden, die Sherpa waren unterwegs, Jan Spahn, Ihr Fraktionschef zum Beispiel. Also steht da die Koalitionsmehrheit Stück für Stück bei jedem Gesetz, ohne Wenn und Aber?
Ja, davon gehe ich jetzt aus, weil die Verhandlungen bis hierhin waren auch durchaus mühselig. Das kann man sagen. Und sie waren sehr aufwendig und intensiv. Aber gerade deshalb bin ich jetzt auch sehr gewiss, dass wir dieses Programm jetzt auch im Bundestag wirklich durchziehen werden. Und das sind ja nicht nur die Punkte Steuern, über die wir sprechen, sondern eben ganz viele Punkte der Bürokratieentlastung. Wir haben uns auch fest darauf verabredet jetzt, dass wir die Rentenreform, die eigentlich das größte Reformwerk darstellt und ein wirklich ganz umfassendes Reformwerk, einen echten Umbau Themens, die werden wir bis Jahresende im Bundestag beschlossen haben. Und auch die Reform der Gesundheitsversicherung. Beide Dinge entlasten übrigens auch die Arbeitnehmer und auch die Betriebe, weil wir damit den Rentenbeitrag stabil halten werden, den Beitrag zur Krankenversicherung. Und wir haben auch fest verabredet, dass wir die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung stabil halten werden. Das alles wird Arbeitnehmer und Betriebe deutlich entlasten.
So ordnete es der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Matthias Mittelberg, ein zur Einigung der Koalition auf ein umfangreiches Reformpaket. Und diese Einigung kommentiert jetzt auch Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Na also, es geht doch. Diese Koalition ist tatsächlich handlungsfähig. Union und SPD haben sich zusammengerauft und es allen gezeigt. Wir können etwas schaffen. Ist jetzt alles gut? Nein, natürlich nicht, denn all das, was Merz und Co. aufgeschrieben haben, muss ja noch umgesetzt werden und die Kritiker stehen schon vor der Tür. Aber ein Anfang, der ist gemacht. Ein Anfang vor allem für die Wirtschaft, um Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Bürokratie weg, flexible Arbeitsverträge her, auch wenn das nicht jedem schmeckt. Aber befristete Verträge sind besser als keine Verträge. Und dann finanzielle Entlastungen. Es wird sie geben. Zwar anders als zunächst gedacht, aber ja. Für eine große Steuerreform hat es leider nicht gereicht. Aber dennoch hat die Koalition einen Weg gefunden, sich auf Familien konzentriert, gibt denen mehr Kindergeld und erhöht den Kinderfreibetrag. Lösungsorientiert nennt sich das. Und so wie hier finden sich auch auf anderen Ebenen Kompromisse. Ein Beispiel, die Krankschreibung vom ersten Tag an. Das wollten CDU und CSU, die SPD war dagegen, hat daher rein verhandelt, dass die Tarifpartner weiterhin Krankentage ohne gelben Schein vereinbaren können. Oder hier, die Reichensteuer geht rauf. Das wollte die SPD, dafür bekommt die Union den lockeren Kündigungsschutz für Gutverdiener. So kann eine Koalition funktionieren, wenn jeder seine Punkte setzen kann. Und ja, man kann das alles im Einzelnen verteufeln, verfluchen und verdammen. Aber was bringt das? Können wir in Deutschland-Meckerland nicht einmal innehalten und uns bewusst machen, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann? Dass es große Veränderungen braucht, damit das Land zukunftsfest wird und dass das nicht ohne Einschnitte geht für jeden Einzelnen? Wer das nicht sieht, hat die Zeichen der Zeit leider nicht erkannt.
Soweit die Meinung von Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Nach der Einigung der Koalition auf ein umfangreiches Reformpaket, 12 Seiten, denen man eben durchaus anmerkt, hier wollten 3 Parteien und viele Interessensgruppen ihre Punkte durchsetzen, aber auch Schlimmeres verhindern. Aber vor allem wollte die Koalition genau das zeigen, wir können noch liefern. Natürlich das Thema heute. In der Ukraine hat Russland in der vergangenen Nacht einen der schwersten Luftangriffe der vergangenen Monate geflogen. Auch auf die Hauptstadt Kiew und weitere Regionen wurden Dutzende Raketen und hunderte Drohnen abgefeuert. Wohnhäuser wurden zerstört, zahlreiche Menschen kamen ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Dazu hören Sie jetzt auch unsere Korrespondentin in der Ukraine, Rebecca Barth. Mit ihr konnte ich kurz vor dieser Sendung sprechen. Ich habe gefragt, wie groß ist das Ausmaß dieser Angriffe? Was wurde auch beschossen und zerbombt?
Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko hat heute Morgen tatsächlich von dem größten Angriff auf die ukrainische Hauptstadt seit Beginn der russischen Vollinvasion 2022 gesprochen. Andere Experten schätzen das etwas anders ein, aber es ist offenbar mit einer der größten Luftangriffe auf Kiew gewesen. Hunderte Drohnen sind dabei eingesetzt worden, Dutzende unterschiedliche Raketen und Marschflugkörper. Und hier in Kiew erleben wir vor allem Schäden an Wohngebäuden. Da gab es offenbar direkte Treffer und das führt dann häufig eben dazu, dass mehrstöckige Wohngebäude zumindest teilweise in sich zusammenbrechen. Zum aktuellen Zeitpunkt berichten die Behörden von mehr als 20 getöteten Zivilistinnen und Zivilisten hier in Kiew. Wir gehen aber davon aus, dass sich diese Zahl auch noch ändern könnte.
Wie überraschend kam das für die Menschen, auch für euch zum Beispiel in Kiew? Oder hat man damit auch gerechnet, konnte sich dementsprechend auch noch vorbereiten, in Sicherheit bringen?
Ja, dieser Angriff hat sich etwas abgezeichnet. Die ukrainischen Geheimdienste haben gewarnt und auch gestern Abend hat Präsident Zelensky gewarnt und die Menschen dazu aufgerufen, sich wirklich in Schutzräume zu begeben. Und so haben es auch Zehntausende hier gemacht, in Kiew, aber auch in Kharkiv, in anderen großen Städten der Ukraine, haben schon am Abend Schutz in den ja doch sehr tief liegenden Metrostationen des Landes gesucht. Aber auch da ist nicht Platz für alle und nicht jeder hat bei sich zu Hause in der Nähe einen Schutzraum, einen Bombenschutzkeller. Viele Menschen bleiben eben dann doch zu Hause und es führt dann leider immer wieder dazu, dass die Menschen im Schlaf getötet werden.
Ist diese Eskalation vor allem auch eine Reaktion auf die ukrainischen Angriffe tief im russischen Hinterland?
Nein, das glaube ich nicht, denn wir erleben ja, dass diese massiven kombinierten Luftangriffe seit 2022 auf die Ukraine geflogen werden, immer auch gezielt auf Energieinfrastruktur. Immer wieder kommt es dabei zu zivilen Toten, zivilen Verletzten. Und meiner Ansicht nach ist das ein ja nicht ungewöhnlicher Schritt in der allgemeinen russischen Taktik, auch die Menschen mürbe zu machen.
Kann das ukrainische Militär solche Großangriffe noch effektiv abwehren? Weil jede Patriot-Rakete, die mitunter ja auch benutzt wird, das ist immens viel Geld, sehr teuer. Allein in so einer Nacht braucht wahrscheinlich die Luftabwehr davon Dutzende.
Ja, und genau diese Patriot-Raketen sind eben das große Problem. Da ist man abhängig von den Amerikanern, denn es ist ein amerikanisches System. Man kann versuchen, und die Ukraine versucht, es wird auch getan, über Partner, europäische Partnerländer, diese amerikanischen Systeme oder Munition dafür zu kaufen. Aber man wird diese Abhängigkeit nicht ganz los. Dieses System ist sehr effektiv gegen die ballistischen Raketen. Und das haben wir auch in dieser Nacht gesehen. Drohnen kann man sehr effektiv abwehren, aber viele von diesen ballistischen Raketen, da hat man doch große Probleme und auch die Luftstreitkräfte haben hier heute bei einem Sprecher mitteilen lassen, dass der Mangel an diesen Patriot-Raketen doch sehr groß ist.
Soweit Rebecca Barth aus dem ARD-Studio Kiew zu den massiven russischen Angriffen auf die Ukraine. Und damit kommen wir in den Themen des Tages nach Norddeutschland, nach Mecklenburg-Vorpommern. Ein Feuer in einem Krankenhaus, das gehört zu den schwierigsten Einsätzen überhaupt. Viele Patienten können ein Gebäude nicht ohne Hilfe verlassen zum Beispiel. Aber heute Morgen ist genau das in Ludwigslust passiert. Zwei Patienten sind in diesem Brand gestorben. Das Feuer war offenbar in einem Patientenzimmer der Gefäßchirurgie ausgebrochen. Der Dachstuhl fing dann Feuer. Die Klinik wurde evakuiert. Stefan Thoms berichtet.
Wir haben Menschen gerettet. Wir haben wirklich einfach geniale Arbeit geleistet. Ganz, ganz großen Dank.
Etwa 7 Stunden hatten die Einsatzkräfte in Ludwigslust zu tun, dann hatten sie das Feuer im Krankenhaus im Griff. Für die Einsatzleitung und auch den zuständigen Landrat Stefan Sternberg eine starke Teamleistung.
Gestern hat Ludwigslust vor 150 Jahren seine Stadturkunde bekommen. 150 und einen Tag. Und diese Stadt stand vor heute Morgen vor großen Herausforderungen mit ihren Blaulichtorganisationen, dem Katzschutzstab und auch dem ganzen Team des Krankenhauses. Ich kann nur eins sagen, wir haben super gut zusammengestanden, viel Hilfe und Hilfsangebote aus der Bevölkerung sofort bekommen. Ich bin einfach stolz auf alle Bürgerinnen und Bürger in Ludwigslust-Parchim.
Der Notruf war gegen 4 Uhr heute früh bei der Feuerwehr eingegangen. Eine halbe Stunde später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Das Krankenhaus musste komplett evakuiert werden. Die etwa 80 Patientinnen und Patienten wurden teils mit ihren Liegen herausgerollt und auf dem Klinikhof versorgt. Wie sich schnell herausstellte, das Feuer war in einem Patientenzimmer in der Gefäßchirurgie ausgebrochen. Eines der beiden Todesopfer war auch dort untergebracht. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Um die herauszufinden, haben Experten das Gebäude untersucht. Auch zur genauen Höhe des Schadens gibt es bisher keine Erkenntnisse. Aber weil ein Gebäudeteil des Krankenhauses betroffen ist, der erst vor relativ kurzer Zeit neu ausgestattet wurde, wo also auch sehr viel moderne Technik steht, wird der finanzielle Schaden ziemlich groß sein. Mittlerweile haben aber sowohl der Landkreis wie auch das Land schnelle Hilfe zugesagt. Gesundheitsministerin Stefanie Drese.
Ich will noch einmal unterstreichen, dass die LUB-Kliniken und das Klinikum in Ludwigslust für uns ein ganz wichtiger Anbieter in Mecklenburg-Vorpommern für medizinische Leistung sind. Und wir werden alles zur Unterstützung tun, damit sie auch schnell schnell wieder in gewohntem Umfang hier arbeiten können.
Mit den ersten Reparaturarbeiten wurde mittlerweile auch schon begonnen. Erste Maßnahme, sagt Landrat Sternberg, das kaputte Dach an der Brandstelle soll ausgebessert werden.
Wir werden innerhalb der nächsten 24 Stunden ein Notdach errichten. Das ist ganz wichtig, um die Funktionstüchtigkeit der zentralen Bereiche wiederherzustellen. Und ich darf sagen, das hat ein Gebäudeteil getroffen, der für uns ein Teil unserer zentralen Herzkammer ist sozusagen. Aber wir sind da frohen Mutes, dass wir das nach und nach wieder gut hinbekommen.
Und damit das auch schnell vorangeht, treffen sich noch heute die Fraktionsvorsitzenden des Kreises Ludwigslust-Parchim und besprechen, wie viel Geld zügig und unkompliziert zur Verfügung gestellt werden kann.
Soweit Stefan Thoms zur Lage nach dem Brand im Krankenhaus Ludwigslust.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Ja, und da geht die Fußball-WM heute mit drei weiteren 16-Finalspielen weiter. In Deutschland aber dreht sich die Debatte um das frühe Aus der DFB-11 und um den Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die Kritik wird immer lauter und konkreter. Er musste heute deshalb auch in die DFB-Zentrale nach Frankfurt. Aus diesem sportlichen Aus ist eine Grundsatzkritik an ihm geworden. Eine ganze Fehlerliste macht die Runde. Darüber konnte ich mit Tabea Kunze aus unserem WM-Team der ARD in den USA sprechen und habe gefragt, was steht da eigentlich alles inzwischen drauf auf dieser Liste?
Ja, Julian Nagelsmann hat es nicht geschafft, aus den Spielern, die er zur Verfügung hat, eine konkurrenzfähige Mannschaft für dieses Turnier zu formen. Und was man ihm vorwerfen muss, ist, dass er einfach auch Spieler öffentlich beschädigt hat, die dann aber am Ende hier Leistung bringen sollten. Ich denke da an die Debatte um Dennis Undav. Ich denke an den unglücklichen Umgang mit Nick Woltemade, der hier nur 22 Minuten mehr oder weniger gespielt hat und dann aber zum Elfmeterschießen antreten sollte und den dann verschossen hat. Das sind einfach kleine sportliche Bausteine, die Julian Nagelsmann jetzt mehr oder weniger vor die Füße fallen. Und darüber hinaus muss man sagen, er hat es auch nicht geschafft, der Mannschaft eine Intensität, eine Leidenschaft mitzugeben. Sie wirkte lethargisch, hat sich mehr oder weniger in dieses Ausscheiden gefügt. Und kommunikativ muss man sagen, dass er sehr dünnhäutig gewirkt hat, wenig selbstkritisch, wenig demütig, auch nach dem Ausscheiden. Und das sind sicherlich weiche Faktoren, die man ihm auch anlasten kann.
Und heute hat man sich in Frankfurt in der DFB-Zentrale getroffen, hatte ihn geladen. Du hattest das ja auch schon gesagt, die Tage. Diese Woche könnte da durchaus noch was passieren. Was hört ihr von diesem Krisentreffen?
Dass es 3 Stunden gedauert hat, heute in der DFB-Zentrale. Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, war genauso anwesend wie Liga-Präsident Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig, also die ganze DFB-Spitze versammelt. Julian Nagelsmann sollte das Scheitern analysieren, sollte aber auch Fragen zur Atmosphäre im Teamquartier beantworten. Also ob es wirklich nötig war, dass die Frauen und die Familien so regelmäßig hier auch in Winston-Salem vor Ort waren. Also das waren Themen dieses Gesprächs. Und am Ende, das sind die Signale, die wir hören, soll ihm die DFB-Spitze doch nahegelegt haben, noch einmal über den Rücktritt nachzudenken. Da soll sich Nagelsmann aber wenig einsichtig gezeigt haben. Und deswegen ist diese Entscheidung eben weiter vertagt. Es müssen ja auch viele Gremien im DFB eine mögliche Trennung von Nagelsmann absegnen. Deswegen geht das alles nicht so schnell. Trotzdem rechne ich damit, dass die Entscheidung noch in dieser Woche fällt.
Also freiwilliger Rücktritt versus teure Vertragsauflösung. Da zeichnet man ja auch selbst so ein bisschen, was von der eigenen Trainerzeit übrig bleibt. Tabea, sobald man über Nachfolger spricht, fällt sofort ein Name, Jürgen Klopp. Wie realistisch ist dieses Szenario überhaupt?
Das ist realistisch, denn Jürgen Klopp hat ja mehr oder weniger offen durchblicken lassen, dass er für diesen Job auch zur Verfügung steht, obwohl er gerade ja noch als Fußballchef bei Red Bull unter Vertrag steht. Trotzdem hat er hier als Fernsehexperte auch mehr oder weniger offen damit kokettiert, dass ihn dieser Job reizen würde. Da geht es natürlich jetzt auch um eine Menge Geld. Auch Jürgen Klopp wird einen Vertrag in Millionenhöhe abschließen wollen als Bundestrainer. Aber klar, Jürgen Klopp ist der Kandidat Nummer 1. Er würde für einen kompletten Neuanfang beim DFB stehen. Das ist natürlich auch was der Deutsche Fußballbund wollen muss. Diesen Jürgen Klopp, der teilweise auch mit dem Kopf durch die Wand will und der sicherlich auch die Gremien beim DFB radikal stressen würde, auch mit seinen Ideen vom Neuanfang.
Schauen wir noch auf den heutigen WM-Tag. Der Sportliche soll uns nicht untergehen. Gestern Belgien gegen Senegal. Das war genauso die Werbung für K.O.-Fußball, die sich alle dann doch wünschen. Was sind heute denn spannende Partien?
Ja, super spannend heute, 21 Uhr deutscher Zeit, Spanien gegen Österreich. Die Rollen eigentlich klar verteilt, Spanien der Favorit. Für Österreich ist es das erste K.O.-Spiel bei einer WM seit 1954. Und der Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Eltern in Österreich aufgefordert, bitte lassen Sie Ihre Kinder heute länger aufbleiben, lassen Sie sie dieses Spiel schauen. Also da ist wirklich Österreich im Fußballfieber. Das Team von Ralf Rangnick hat überhaupt nichts zu verlieren gegen die Spanier und auf dieses Spiel freue ich mich sehr. 1 Uhr nachts heute, auch toll. Portugal gegen Kroatien, Cristiano Ronaldo gegen Luka Modric. Zwei ehemalige Weltfußballer gegeneinander, jetzt beide schon über 40. Also das ist auch ein tolles Spiel. Und ja, wer dann morgen früh vielleicht auf dem Weg zum Frühdienst noch mal kurz den Fernseher oder das Radio anmachen kann, 5 Uhr Schweiz gegen Algerien, auch sehr ausgeglichen.
Aus dem WM-Team Tabea Kunze. Und damit enden auch die Themen des Tages heute an diesem 2. Juli. Guten Abend.